Vor vielen Jahren haben junge Leute eine Bibelschule besucht. So etwa 35 Jahre ist das her. Sie kamen aus unterschiedlichen Teilen der Welt, aus Europa, Asien und Amerika. Einige der jungen Frauen schminkten sich so sehr, dass es für die anderen schon nicht mehr schön aussah. Die fanden das eher gewöhnungsbedürftig. Andere junge Leute fanden es ganz normal, hin und wieder ein Gläschen Wein zu trinken. Sie sagten voneinander, wie kann man als Christ nur Alkohol trinken? Das geht gar nicht. Und die anderen sagten, wie kann man sich als Christin so herausputzen? Das sieht doch nicht schön aus und das gehört sich nicht und das passt irgendwie gar nicht zum Glauben. Die meisten von diesen jungen Leuten fanden es eigenartig, dass sie im Unterricht keine Jeans tragen durften. Wundert man sich ein bisschen. Dafür sollten die Mädchen im Gottesdienst ein Kleid oder einen Rock tragen und die Jungs einen Anzug. Was haben so verstaubte Ansichten eigentlich mit dem Glauben zu tun? Ich sehe hier manche mit Jeans, das ist ganz normal, das darf so sein und keiner stört sich dran. Unter den Christen in Rom gab es verschiedene Ansichten, wie man seinen Glauben an Jesus angemessen lebt. Einige sagen, man soll nur Früchte des Feldes oder von den Bäumen essen, kein Fleisch von Tieren. Am Anfang der Bibel, am Anfang der Schöpfung war es so, dass man kein Fleisch aß. Und außerdem, das Fleisch kann ja den Götzen geopfert worden sein und deshalb unrein. Man darf kein Fleisch essen. Und man muss den Sabbat halten. Natürlich steht ja auch so in der Bibel und alle anderen jüdischen Feiertage auch, genau wie es das Wort Gottes vorschreibt. Und die anderen sagten dagegen, Christus hat uns frei gemacht vom Gesetz und von all den unzähligen Vorschriften und unseligen Vorschriften, die das Gesetz so hervorgebracht hat. Warum seid ihr denn immer noch so eng und so ängstlich? Warum eigentlich? Was soll das? Die einen werfen den anderen vor, ihr seid zu oberflächlich, ihr seid nicht ernsthaft genug. Und die anderen dagegen sagen, ihr seid kleinlich und verbissen. Euer Glaube ist zu engstirnig. Ihr lebt nicht in der Freiheit und Freude, die der Glaube gibt. Wie soll man als Christ seinen Glauben richtig leben? Das ist die Situation, in die hinein der Apostel Paulus an die Römer, an die Christen in Rom schreibt. Wir hören aus dem Brief an die Römer, Kapitel 14, die Verse 7 bis 13. Herr, ist Jesus. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand von uns stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle, Tote wie Lebende. Warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. In den Heiligen Schriften heißt es ja, so gewiss ich, der Herr, lebe, alle werden vor mir auf die Knie fallen, alle werden Gott die Ehre geben. So wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Tun verantworten müssen. Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Seid vielmehr kritisch gegen euch selbst, wenn ihr euch im Glauben stark fühlt und vermeidet alles, was einem Bruder Anstoß bereiten oder ihn zu Fall bringen kann. Wenn man den Bibeltext liest, sticht ein Wort besonders hervor, das Wort Herr. Am Anfang kommt es oft vor, leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Gemeint ist natürlich nicht Herr Müller oder Herr Schulz oder Herr Lehmann, sondern der Herr Jesus. In der Antike war Herr ein Ehrentitel für die Götter. oder für hochgestellte Persönlichkeiten. Im Neuen Testament wird dies aus diesem Wort der Ehrentitel für Jesus und gleichzeitig das älteste Bekenntnis der Christenheit. Ihr seht es da, Herr ist Jesus. Das war das Bekenntnis. Herr ist Jesus. Im Sinne von Jesus ist der Herr und Herrscher über die ganze Welt, über alle Menschen, über die Regierenden und die Regierten, über die Geschichte, über die Zukunft, über die Ewigkeit. Jesus ist Herr. Herr ist Jesus. Das ist das Thema heute. Und unter diesem Thema wollen wir einigen Gedanken nachgehen. Erstens, vor dem Herrn sind alle gleich. Wir Menschen und unsere Ansichten sind unterschiedlich. Bei uns geht es nicht um Götzenopferfleisch, vielleicht um Fleisch oder vegetarisch. Für manche wird es fast zur Glaubensfrage. Das ist schon irgendwie ein Thema unter uns. Es geht nicht um Sabbat oder Sonntag bei uns, nicht um Wasser oder Wein oder Hosen oder Kleider. Das sind nicht unsere Themen. Aber es gibt schon Themen, die uns vielleicht umtreiben oder sogar zu spalten drohen. Wie kann man als Christ nur Trump wählen? Wie kann man nur? Oder wie kann man als Christ die AfD wählen? Oder auf der anderen Seite, wie kann man als Christ nicht eindeutig gegen Abtreibung Stellung beziehen? Das wären dann vielleicht Themen, die uns beschäftigen. Oder sehen wir uns mal die Lage in unserem Gemeindebund an, zu dem wir als Gemeinde gehören, im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Da gibt es Baptistengemeinden, so wie wir, und Brüdergemeinden. Und die Brüdergemeinden wollen mehrheitlich den Bund verlassen, das haben sie beschlossen. Sie begründen das mit theologischen, sexualethischen und strukturellen Fragen. Also wir glauben irgendwie unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Ansichten, was die Sexualität und das Leben der Sexualität angeht. Und die strukturellen Fragen, ja, wir haben uns anders entwickelt, wie ein altes Ehepaar, das sich so langsam auseinandergelebt hat und sich jetzt fragt, sollen wir noch zusammenbleiben? Wie gehen wir mit scheinbar unüberbrückbaren Gegensätzen um? Wie kommen wir zu einem versöhnten Miteinander? Oder wenn es nicht geht, zu einem ja, respektvollen Nebeneinander? Paulus zeigt hier einen Weg. Er ruft beide Seiten, die so gegeneinander stehen, zur Besinnung. Warum verurteilst du deinen Bruder? Warum? Und du, warum verachtest du ihn? Also wir sollen die einen nicht verurteilen als engstirnig und verbohrt, noch die anderen verachten als nicht richtig gläubig und inkonsequent. Wir sollen das nicht tun. Paulus hatte damals seine eigene Meinung in diesem Konflikt, der in der Christenheit damals da war. Aber er schlägt sich nicht auf die Seite derer, die so denken wie er. Er hat eher die freiheitliche Position vertreten, aber er macht das nicht zum Mittelpunkt. Paulus erkennt, es geht um Wichtigeres als um unterschiedliche Ansichten. Das, was da so im Raum steht, ist nicht das Zentrum unseres Glaubens. Es sind Sachfragen, in denen Menschen unterschiedliche Antworten geben. Die Mitte unseres Glaubens ist Jesus. Unser Bekenntnis ist, Herr ist Jesus. Und vor ihm, vor dem Herrn, sind alle gleich. Vor Jesus gibt es kein besser oder schlechter im Glauben, kein wirklich fromm und weniger fromm. Vor ihm zählt, dass wir zu ihm gehören und dass wir auf ihn hören. Das zählt. Natürlich geht es bei Paulus nicht um Gleichmacherei. Gott hat uns als individuelle Wesen erschaffen und das ist gut so. Und wir können im Leben zu unterschiedlichen Einsichten und Entscheidungen kommen. Das soll so sein und das darf so sein. Aber vor dem Herrn sind wir alle gleich, nämlich gleich wichtig, gleich wertvoll, gleich geachtet, gleich geschätzt. Darum verbietet sich, dass wir uns dem anderen gegenüber hervortun oder den anderen herabsetzen. Warum verurteilst du deinen Bruder oder deine Schwester? Und du, warum verachtest du sie? Warum? Gibt es ein Rezept gegen Verurteilung oder Verachtung? Ja, das gibt es. Paulus sagt es hier: Seid kritisch gegen euch selbst. Das heißt, stell dich selbst in Frage, deine Ansichten, dein Auftreten. Vielleicht ist doch etwas verkehrt an dem, was ich denke, oder verletzend, wie ich mich verhalte. Selbstkritik hilft, sachlich zu sein und nicht abzuheben. Selbstkritik hilft, in Konflikten bei sich selbst zu bleiben. Es hilft zur Heilung von gestörten Beziehungen. Hinter sehr stark vertretenen Überzeugungen verbirgt sich nicht selten Rechthaberei oder Ich-Sucht oder auch alte Verletzungen, dass es gar nicht um die Sache selbst geht, sondern um alte Geschichten, die wieder hervorbrechen. Auf jeden Fall kommen solche Konflikte nicht aus der Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat, sondern irgendwo anders her. Und deshalb sollen wir sie dahin stellen, wo sie hingehören, nicht in die Mitte. Also es gibt Wichtigeres als die Durchsetzung eigener Meinungen, nämlich Jesus ist der Herr und vor ihm sind wir alle gleich. Nun könnte man sagen, wenn wir alle gleich sind und wenn vor ihm nicht zählt, wie wir in vielen Angelegenheiten denken und entscheiden, ist dann nicht egal, wie wir leben? Ist doch egal. Soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden. Natürlich ist es das nicht. Das macht Paulus auch deutlich. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Vor dem Herrn muss sich jeder verantworten. Wir werden alle einmal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. In den Heiligen Schriften heißt es ja, so gewiss ich, der Herr, lebe, alle werden vor mir auf die Knie fallen, alle werden Gott die Ehre geben. So wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Tun verantworten müssen. Also Gott wird richten, Gott wird urteilen. Antje Eva hat es sehr schön illustriert vorhin. Also deshalb, wenn Gott Richter ist, dann dürfen wir nicht verurteilen, das haben wir schon gehört. Sonst spielen wir uns selbst zum Richter auf. Dann stellen wir uns an die Stelle Gottes. Das ist ein No-Go, das geht gar nicht. Und wir dürfen auch nicht verachten, denn dann würden wir letztendlich Gott verachten. Also Tatsache ist, wir müssen uns für unser Tun vor Gott verantworten. Gott wird einmal sein Urteil über unser Tun sprechen. Wenn wir darüber nachdenken, ist das nicht angenehm. Das klingt bedrohlich, lässt vielleicht Ängste entstehen oder inneren Widerstand. Aber stellen wir uns einmal kurz vor, es gäbe gar kein Recht und Gesetz, keine Gerichte, keine Urteile, weder Strafverfolgung noch Freispruch, da wäre mancher arbeitslos. Aber es wäre noch viel schlimmer, es gäbe ein heilloses Durcheinander auf der Erde. Tatsächlich. Alles ginge drunter und drüber. Am Ende gäbe es nur Mord und Totschlag, wenn das so wäre. Um des Lebens willen brauchen wir Ordnung und Gesetze, Gerichte und Urteile. Das lässt sich auch auf Gott übertragen, weil Gott uns Menschen liebt, weil wir ihm nicht egal sind. Deshalb zieht er uns zur Rechenschaft. Genau deshalb. Deshalb ruft er uns zur Verantwortung vor ihm. So gesehen ist das Gericht nicht gefährlich, sondern pure Gnade. Ein Geschenk vom Himmel. Gott will uns damit zurechtbringen uns persönlich, unsere Beziehung, unsere Welt. Darum geht es Gott. Er will uns nicht drohen, sondern er liebt uns. Wir müssen uns verantworten, ja, für unser Tun, für unser Lassen, wir tragen Verantwortung für uns selbst, für unsere Familien, für Freundschaften, für die Nachbarschaft, Kollegenkreis, Gemeinde. Wir haben viel Verantwortung. Wir sind vor Gott verantwortlich für das Miteinander der Menschen in unserer Stadt, im ganzen Land, in der Welt, für den Zustand und die Schöpfung. Man könnte denken, das ist zu viel. Diese Verantwortung kann ich nicht wahrnehmen. Das erdrückt mich ja. Das drückt mich zu Boden. Nein, es geht nicht darum, dass Gott uns belasten will, zu Boden drücken will. Er will uns helfen, dass wir wahrnehmen, was zu tun ist. Unsere Verantwortung entdecken und dann übernehmen, Verantwortung übernehmen. Gott verlangt nicht Dinge von uns, die wir nicht tun können, sondern die wir tun können. Die sollen wir sehen und tun. Und das fängt immer ganz klein an. Zum Beispiel sagt Paulus hier, wenn ihr euch im Glauben stark fühlt, vermeidet alles, was dem anderen Anstoß bereiten kann oder ihn zu Fall bringt, im Glauben zu Fall bringt. Also vermeide alles, was dem anderen Mühe macht. Ganz einfach. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Vermeide alles, was dem anderen Mühe macht. Mehr nicht. Also kleine Schritte gehen. Darum geht es. Der dritte und letzte Gedanke. Durch den Herrn gehören wir Gott. Niemand lebt von uns lebt für sich selbst. Und niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein. Über alle Tote wie Lebende. Niemand lebt für sich selbst. So sagt Paulus hier. Das hört sich ziemlich absolut an. Also so, als ob es keine Ich-Sucht, keinen Egoismus mehr gäbe, alles ist abgemeldet, sowas gibt es nicht mehr, ein für alle Mal. Aber das stimmt irgendwie mit der Wirklichkeit nicht überein. Nun schreibt Paulus das an Christen, an die Christen in Rom, niemand von uns lebt für sich selbst. Könnte man denken, na, unter Christen gibt es keine Ich-Sucht, aber das stimmt auch nicht so richtig. Und doch ist dieser Satz richtig. Niemand von uns lebt für sich selbst. Das hängt mit unserer Entscheidung für Jesus zusammen, mit der Hingabe unseres Lebens an Jesus. Wir gehören nicht mehr uns selbst, seit wir uns für Jesus entschieden haben. Wir gehören Gott durch Jesus. Deshalb geht es immer wieder darum, dass wir für Jesus leben, dass wir versuchen, das zu tun, was Jesus will und was er sagt. Diese Worte sind also nicht so sehr Tatsachenbeschreibung, als vielmehr Erinnerung an unser Versprechen, an unsere Entscheidung für Jesus. Sie sind Ermutigung, so zu leben, wie Gott es will, immer wieder nachzufragen, immer wieder neu. Es ist also nicht mehr, also mehr ein Prozess, nicht eine Tatsache. Also wir sind auf dem Weg. Darum geht es hier. Und das gilt dann auch für das Ende unseres Lebens. Niemand stirbt für sich selbst. Unabhängig, wie die Umstände unseres Todes einmal konkret aussehen werden, wir gehören Gott. Ob wir nun alt und lebenssatt sterben oder viel zu früh aus dem Leben gerissen werden, wir gehören Gott. Wir sind in Gottes Hand, egal wie es am Ende kommen wird. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Das heißt, wir müssen keine Angst haben vorm Tod, auch nicht vorm Sterben und auch nicht vorm Gericht. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Und durch Jesus werden wir freigesprochen, trotz Schuld und Versagen. Herr ist Jesus. Herr ist Jesus dadurch geworden, dass er sein Leben für uns in den Tod gegeben hat, für uns und für alle Menschen. Herr ist Jesus dadurch geworden, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und dass Jesus den Tod überwunden hat. Das, was unmöglich schien und unmöglich ist für uns. Jesus hat den Tod überwunden und für uns überwunden. Herr ist Jesus dadurch geworden, dass Gott ihn auf seinen Thron erhoben hat und dass er von dort aus die Welt regiert. Und wenn es noch so drunter und drüber geht in unserer Welt und wir es oft nicht sehen, dass Jesus regiert, aber er sitzt auf dem Thron und er regiert die Welt und er wird sie zum guten Ziel führen. Herr ist Jesus oder wird Jesus für alle dadurch, dass er sichtbar wiederkommen wird. Zu richten die Lebenden und die Toten, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Durch den Herrn wird alles anders für die, die an ihn glauben. Durch den Herrn gehören wir Gott. Durch den Herrn haben wir Heimat bei Gott gefunden. So haben wir es am Anfang auch gesungen im Lied »Wahre Heimat gibst du mir«. Durch den Herrn gehören wir Gott. Paulus geht dann noch einen Schritt weiter. Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über alle, Tote wie Lebende. Also die, die schon gestorben sind und die noch auf der Erde leben. Vielleicht auch die, die nicht glauben und noch oder schon glauben. Er wird Herr sein über die ganze Welt. Diese und die ewige Welt. Er wird Herr sein über Schwache und Starke, Glaubende und Nichtglaubende. Jesus wird Herr sein über alle Menschen. Wie sollten wir uns da eigentlich im Kleinkrieg verzetteln, wenn Jesus, der große Herr, so groß ist? Wie können wir so kleinlich sein, wenn Jesus so groß ist? Das passt nicht zum Glauben. Lasst uns die Unterschiede nicht immer größer machen, sondern gemeinsam zu dem aufsehen, der der Herr ist. Herr ist Jesus. Vor ihm sind wir alle gleich. Und vor ihm müssen wir uns verantworten. Und durch ihn gehören wir zu Gott. Amen.